Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Frage, ob Kunst und Kultur zu den systemrelevanten Säulen der Gesellschaft gehören, da sind wir wieder bei den Folgen der Corona-Pandemie, wird gerade heftig diskutiert. In der DDR stellte sie sich grundsätzlich nicht. Dort gehörte es zum ideologischen Selbstverständnis, dass der neu zu erschaffende sozialistische Mensch ein gebildetes Wesen sein sollte. Und deswegen wurde die Bildung nicht dem Zufall bzw. dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Von der Wiege bis zur Bahre und nicht zuletzt am Arbeitsplatz begleitete den DDR-Bürger die Kultur, die der Staat für ihn vorgesehen hatte. Die Regierung erhoffte sich davon zugleich eine Kontrolle über die Kunstschaffenden. Ziele und Wirkung der Kulturvermittlung in der DDR haben jetzt zwei Forscherinnen der Universität Hildesheim untersucht. Eva Maria Götz hat mit ihnen gesprochen.
Wir bauen einen schönen Garten, so schön wie keine jemals war.
Es war so, dass man überzeugt davon war, dass man die sozialistische Gesellschaft nur dann schaffen kann, wenn es die allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit gibt.
Und Kommunismus wird der Garten heißen, kein Kampf ist mehr um Brot und Wein. Die Arbeit wird als Lohnmann preisen, die Kunst wird uns zu gutem Denken weisen und Hass und Missgunst werden nicht mehr sein.
Und man war eben auch überzeugt, dass Menschen auch eigene, ich nenne das jetzt mal mit heutigem Begriff, ästhetische und vielleicht sogar künstlerisch-gestalterische Kompetenzen haben soll.
Sagt Birgit Mandl, Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim.
Es ist ja so auch schon Karl Marx gewesen, der die allseitig harmonisch gebildeten Menschen eigentlich als Kulturbegriff benannte. Und dass Bauern und Arbeiter gebildet sind, das war ein ganz großes Ziel oder eine Vorstellung der Partei und der Regierenden.
Ergänzt Dr. Birgit Wolf, Kulturwissenschaftlerin und neben Birgit Mandl Co-Autorin der Studie Staatsauftrag Kultur für alle. Schon früh wurde in der sowjetischen Besatzungszone von den Kulturoffizieren ein besonderes Augenmerk auf kulturelle Bildung gelegt, anfangs mit einem besonderen Fokus auf die Hochkultur.
Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
Doch nicht nur das Volk sollte sich für Goethes Faust und Co. begeistern. Auch von den Künstlern und Künstlerinnen wurde erwartet, dass sie ihre Werke in den Dienst der sozialistischen Idee stellten.
Es gab tatsächlich eine Direktive, ziemlich zu Beginn der DDR auch schon, wo gefordert wurde, dass die Künstlerinnen und Künstler und natürlich das, was sie beschreiben, darstellen, irgendwie relevant sein sollte für einen Großteil der Bevölkerung und vor allen Dingen für die Werktätigen.
Ende der 50er Jahre wurde der Bitterfelder Weg beschlossen. Gegen die Entfremdung von Kunst und Volk sollten die Kunstschaffenden in die Betriebe gehen und sehen, was die Menschen dort bewegte. Die ArbeiterInnen sollten sich umgekehrt in den betriebseigenen Zirkeln in Kreativität ausbilden. Und
es gab einen sozialistischen Wettbewerb in den Betrieben und unter den Brigaden. Und neben der Leistung in der Produktion war genauso das kulturelle Engagement von Bedeutung. Also jede Brigade hat auch ein Brigadetagebuch geführt, wo neben den Produktionsleistungen aber auch die gemeinsamen Ausflüge, zum Beispiel zu den Kunstausstellungen in Dresden oder zur Ausstellung in den Museen vor Ort dokumentiert wurden.
Der Betrieb, der war natürlich irgendwie auch die Erweiterung der Familie. Denn in den Betrieben, das erzählten die Leute, fand ja auch ein Großteil ihres sozialen Lebens statt. Das war auch bewusst gewollt. Man wollte die Leute gar nicht so sehr in ihrer Privatheit lassen.
Doch so einfach, wie die Regierenden sich das vorgestellt hatten, lief es mit der Kunst- und Kulturerziehung nicht. Empirische Studien, die es bereits in den 60er Jahren gab, zeigten,
dass man damit gar nicht den kulturellen Interessen und Praktiken der Bevölkerung gerecht wird.
Und so wurde kurzerhand der hehre Kulturbegriff um die Körper- und Alltagskultur erweitert und an die Interessen des Publikums angepasst. Das Angebot in den Kulturhäusern, auf dem Land und in den Städten änderte sich.
In den 60er, 70er Jahren gab es dann meistens noch Gastronomie dazu und mit den Jahren immer mehr auch Disco. Und den Bedürfnissen der Bevölkerung wurde auch entsprochen in den Kulturangeboten. Also in den 70er Jahren gab es in der DDR dann auch die Unterhaltungskunst. Das wurde genauso behandelt wie die ernste Kunst.
Und auch die Künstler und Künstlerinnen selbst unterliefen die Vorstellungen der Einheitspartei.
Allerdings war das natürlich sehr eng gedacht, dass man nun erwartet hatte, dass die Künstlerinnen und Künstler das beschreiben, wie wunderbar und glücklich und stolz die sozialistischen Arbeiter da tätig sind. Und das war eben nicht so, denn Kunst und Kultur ist, glaube ich, immer sehr differenziert unterwegs und zeigte dann natürlich auch die Schattenseiten des sozialistischen Arbeitslebens.
Kunst und Kultur boten aber auch neben diesem Instrumentalisieren Räume der Freiheit. Und eine zentrale Erkenntnis unserer Studie ist, dass eben Kunst und Kultur sich nicht vereinnahmen ließen, alltagsrelevant war. Man hat über Bücher, über Filme, über Theaterstücke öffentlich oder im größeren Kreise diskutiert, weil sie ein Bezugspunkt waren auch zum Alltagsleben, zu Alltagsthemen der DDR-Bevölkerung.
Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut? Gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen.
Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und der anschließende Exodus zahlreicher prominenter Künstler und Künstlerinnen in Richtung Westen war sicher der Höhepunkt der Entfremdung von Regierung und Kreativen. Für Birgit Mandl ist ein Ergebnis der Studie, die nicht nur auf den Auswertungen von Quellenmaterial, sondern auch auf zahlreichen Gesprächen mit Zeitzeugen beruht.
Ich habe für mich nochmal erkannt, dass tatsächlich es eine Illusion ist, dass man alle Menschen für bestimmte, sag ich mal, komplexe, in Anführungsstrichen hochkulturelle Formen interessieren will, dass das auch in der DDR natürlich nicht funktionierte. Dass es aber gleichzeitig so war, dass man in der DDR mindestens versucht hat, alle Menschen temporär mit einem ganz breiten Spektrum kultureller Ausdrucksformen in Berührung zu bringen, dass an alle der Anspruch gestellt wurde und dass das offensichtlich schon auch dazu beigetragen hat, dass es nicht so diese große Distanz gab zwischen Kunst und Leben.